Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit dem Heiligen Geist.
Ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag, Septuagesime, 3 Wochen vor Beginn der Passionszeit. Und ich begrüße auch die Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitende des Alten- und Pflegeheims und alle, die später unseren Gottesdienst über die Homepage unserer Kirchengemeinde hören werden. Dieser Sonntag steht im Kirchenjahr zwischen den Geschehnissen von Weihnachten und der Passionszeit mit Ostern. So vieles geschehen, so vieles wird noch kommen. Der Wochenspruch zieht eine Art kurzes Fazit für diese Zwischenzeit. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Wir feiern Abendmahl, heute als Tischabendmahl, in den Einzelkelchen wird Traubensaft sein. Uns allen wünsche ich einen gesegneten Gottesdienst. Zum Gebet bitte ich, wenn es möglich ist, sich zu erheben. Gott, immer wieder kommt es vor, dass wir uns am Rand fühlen, abgeschnitten von anderen, mit unseren Sorgen und Nöten isoliert. Aufmunternde Blicke und Gesten lassen wir nicht an uns heran. Wir kreisen um uns selbst. Das tut nicht gut. Uns nicht und auch denen nicht, mit denen wir leben und arbeiten teilen. Wir bitten dich, gib uns Zeichen, dass du nicht locker lässt, dass du uns herauslockst, dass wir wieder anknüpfen können an das, was uns gut tut, an die, die uns gut tun, an die, die uns brauchen. Wir rufen zu dir,
schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf dich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen.
Herr, verherrlich deinen Namen, du erhob nach deiner großen
meines Flehens, als ich zu dir schrie.
Liebe den Herrn, alle seine Heiligen, seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn habt.
Thank you.
Dein Blick tut mir gut. Deine Worte bauen mich auf. Ich erinnere mich, so wie mich, hast du auch Hagar angesehen und Mose und Hanna. Wie mit mir hast du auch mit Maria geredet und mit dem Zöllner Zachäus. Ich bitte dich, Gott, sieh auch jetzt auf mich in diesem Gottesdienst. Sprich dein Wort zu mir und mache mein Herz gesund. Du bist unser Gott, der uns sieht und hört und weiß, was wir brauchen. Hab Dank dafür. Amen.
Die Epistel im Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi im 2. Kapitel. Meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen.
Das Evangelium steht bei Matthäus im 20. Kapitel.
Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für sein Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fangt an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und sie empfingen auch ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.
Wir singen vom Liedblatt das Lied: Herr, ich komme zu dir.
Viele Texte, viele Geschichten, längere und kürzere. die Texte, die Buchstaben und sonst wissen wir manchmal fast nichts mehr. Und das ist immer wieder spannend, sich damit auseinanderzusetzen, mit den verschiedenen Kreisen, im Bibelgesprächskreis, im Kindergottesdienst-Helferkreis und diese Geschichten lebendig werden zu lassen, auch in den Gottesdiensten. Heute wird uns in ein paar Worten eine ganze Lebensgeschichte erzählt, die es wirklich in sich hat. Und die wird uns auch nicht zufällig heute erzählt, sondern mit voller Absicht an diesem Sonntag, der schon ein klein wenig im Schatten der langen Passionszeit liegt, die am Aschermittwoch beginnt. Heute ist der erste von den drei Sonntagen der Vorfastenzeit. Die Zeit des Jubels war lang und ist am letzten Sonntag zu Ende gegangen. Die Schmerzen des Lebens rücken nun wieder etwas stärker in den Blick. Zugleich aber trägt der Sonntag heute seinen Namen Septuagesime schon die Erinnerung an Ostern, das wir in etwa 70 Tagen feiern dürfen. Auf dieser Schwelle also wird uns in wenigen Worten eine Lebensgeschichte erzählt, die uns aufhorchen lässt. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Aus dem Matthäus-Evangelium ein einziger Vers, erst einmal, und das alles soll in ein paar wenigen Minuten geschehen sein. So stellt man sich das vor, viel mehr wissen wir nicht. Was da genau geschehen ist und wie die Gesichter oder die Vergangenheiten der Menschen waren. Wie mag das genau gewesen sein mit dem Zöllner Matthäus? Ich habe mir eben, wenn ich das im Konfirmandenunterricht mit meinen Jugendlichen besprochen habe, immer so vorgestellt, es gab da auch mal so ein Bild von einer Person, die so etwas geduckt in der Ecke saß. Ob das so war, weiß man nicht. Und ob er wirklich sofort aufgestanden ist und mit Jesus mitgegangen ist, weiß man auch nicht. Hat er denn keinen Augenblick gezögert? Hatte er denn keine Familie, die er erst fragen musste? Und was mag es gewesen sein, dass ihn so überzeugt sein ließ, alles sofort zu verlassen? Wie sah Jesus aus, dass er so überzeugend wirken konnte? All diese Fragen stellen wir uns immer wieder bei solchen Geschichten, auch wenn die Antworten vielleicht unterschiedlich ausfallen und manchmal auch schwer sind. Die ganze Geschichte klingt ja höchst unwahrscheinlich, dass wir sie getrost kritisch hinterfragen können. Eines bleibt auf jeden Fall bestehen: Matthäus, der Zöllner, fühlte sich zutiefst angesprochen. Hier wurde er nicht schief angesehen, als jemand, der anderen das Geld aus der Tasche zieht. Das wurde ja den Zöllnern auch immer so gesagt, sondern man sah den Menschen in ihm. Und nicht nur irgendeiner, sondern Jesus. Das tut gut. Und Matthäus wusste genau, dass er und nur er gemeint war. Er, der sonst wahrscheinlich meistens Verachtung erlebt hat. Auch davon erzählt das Evangelium nämlich. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Die ganze Szene ist wirklich sehr schwer zu entschlüsseln, auch nach den nächsten Sätzen. Wie das jetzt ganz genau alles war, können wir nur ahnen. Der Zöllner war tief berührt davon, als ein Mensch angesprochen zu werden. Und selbst dann, wenn er sich einige Tage später gefragt haben sollte: Was hast du denn da gemacht? Einfach aufzustehen und mitzugehen. Dann verliert die kleine Geschichte nichts von ihrem Wert. Jesus meint den Menschen, nicht den Betrüger, von anderen so bezeichnet vielleicht. Jesus sucht den Menschen, nicht seine Verhältnisse. Jesus ruft den Menschen, nicht seine Eigenschaften. Jesus spricht immer genau so, wie er sein ganzes Leben versteht. Er meint, sucht und ruft nach denen, die sich zu verlieren drohen in der Welt oder sich schon längst verloren haben. Jesus Jesus will den Zöllner, weil er in ihm viel mehr sieht als nur einen Zöllner. Jesus ist mit den Sündern, weil die für ihn immer viel mehr sind als nur Sünder. Und er diskutiert häufig mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten, weil er in ihnen ein größeres Herz vermutet als nur ein selbstgefälliges. Jesus will, dass Menschen nach ihrer Bestimmung leben können als Ebenbilder Gottes. Und darum geht es bei dem, was in der Bibel und in der Kirche Nachfolge genannt wird. Dass wir Menschen, wir von Gott und Jesus geliebte Kinder sind. Zuallererst und allen voran sind wir nicht Männer und Frauen, Kranke oder Gefangene, Alte und Junge, Künstler oder Direktoren, Arme oder Reiche, sondern Menschen, Ebenbilder Gottes, wie es in der Schöpfungsgeschichte erzählt wird. Als Jesus geboren wird, soll die Schöpfung in Ordnung und zur Vollendung gebracht werden. Der Mensch soll den Platz bekommen oder wiederbekommen, der ihm gehört hat. Der Kranke soll wieder ein Mensch sein können. Der Direktor soll sich auch als Mensch fühlen. Pharisäer sollen sich als Menschen fühlen. Zöllner. Der Zöllner Matthäus, dessen Menschsein sich manchmal in kleineren oder größeren Erpressungen erschöpfte, wird wieder neu erschaffen und in eine weite, wertvolle, kostbare Welt gerufen. Komm, steh auf, folge mir. Du bist ein Mensch, ein Ebenbild Gottes. Solch ein Ruf, wo immer er einen Menschen trifft, lässt einen auch aufstehen und folgen. Ja, und was sollen wir jetzt tun? Sollen wir jetzt hier aus dem Gemeindehaus aufstehen und folgen? Wohin? Wohin sollen wir dann gehen? Ich denke, das können wir erstmal gar nicht. Das sollen wir auch gar nicht. Wenn wir heute diese Worte aus dem Evangelium hören, Jesus ist gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten, dann geht es nicht zuerst um ein Aufstehen und ein Weggehen oder Mitgehen, sondern um eine ganz kostbare Erinnerung. Wir sind nicht zuerst arm oder reich, gesund oder krank, gerecht oder ungerecht. Unsere erste kostbarste Eigenschaft, unsere Bestimmung ist nicht das eigene Bild, das wir von uns und voneinander haben, sondern das Ebenbild Gottes, das wir sind. Das ist unsere Fähigkeit zur Liebe. Wenn Jesus unsere Nachfolge erbittet, dann bittet er uns, dass wir uns auf keinen Fall von unseren eigenen Bildern und Einbildungen leiten lassen, sondern immer wieder diese Augen öffnen. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen voller Sehnsucht, dass auch andere einfach Menschen in uns sehen mögen. Wenn Jesus ruft, soll die Schöpfung in Ordnung gebracht werden und wir den Platz bekommen, der uns zusteht. Weil Gott die Liebe ist und wir Ebenbilder Gottes, darum ist unsere Bestimmung die Liebe. Und so erzählte uns die Weihnachtsgeschichte und so lebt es Jesus auf den Straßen Israels und Palästinas. Er liebt als Mensch das Wesen des Menschen und nicht seine Eigenschaften. Er verurteilt die Selbstgefälligkeiten, aber er verurteilt weder den Zöllner Matthäus noch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wenn Jesus uns bittet, diesen Weg mitzugehen, dann sind nicht zuerst die Straßen gemeint, sondern die Augen und das Herz. Die Augen und das Herz sind sogar dann gemeint, wenn Jesu Weg schmerzhaft wird, wie bald wieder in der Passionszeit zu hören ist. Auch die, die uns Schmerzen zufügen und uns ungerecht behandeln, sind Menschen, bleiben es. Auch die, die uns verachten, sind Menschen, wie auch die, auf die wir meinen, herabsehen zu können, Menschen sind und bleiben. Wir sind Ebenbilder Gottes, ohne Ausnahmen. Wenn wir uns auf uns selber etwas einbilden, dann können wir uns auf diesen Wert etwas einbilden, den Gott uns schenkt. Er liebt uns. Aber eben nicht nur uns, die wir heute Morgen hierher gekommen sind, sondern auch die anderen, die heute aus welchen Gründen auch immer nicht hier sind. Auch die von uns vielleicht Gemiedenen sind Gottes Ebenbilder, gehören in seine Schöpfung. Es geht um Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit. Matthäus erzählt die Geschichte seiner Berufung und noch viel mehr. Er folgt Jesus, weil er ihn dazu aufgefordert hat. Er lässt alles stehen und liegen und folgt seinem Meister. Alles ist nicht mehr so wichtig, nur Jesus allein zählt. Dann öffnet er sein Haus und lädt alle ein, die mühselig und beladen sind, denn Jesus will sie erquicken. Jesus ist der Arzt, zu dem wir kommen können mit unseren Lasten. Bei ihm können wir Heilung erfahren. Jesus sieht in jedem Menschen und diesen liebt und achtet er. Jesus sieht uns so, wie wir sind. An seinem Tisch sind Menschen, die erkannt haben, dass sie Gott brauchen, um geheilt zu werden. Und lassen wir uns immer wieder auch in diese Schicksalsgemeinschaft einladen. Wir sind als Gemeinde irgendwie ja auch eine Schicksalsgemeinschaft mit einem großen Arzt an unserem Tisch. Und es liegt an uns, was wir daraus machen. Unsere Fähigkeit zu lieben und barmherzig zu sein, wird darüber entscheiden, auch wie sich unsere Gemeinde entwickelt. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Jesus Christus und seine Liebe, damit wir stark werden. Aber dann sind wir aufgefordert, auch diese Liebe weiterzugeben und andere Menschen erfahren zu lassen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Matthäus jedenfalls wirbt mit dieser Geschichte auch um uns. Und er möchte uns für diese Geschichte gewinnen. Denn diese Geschichte hat Geschichte gemacht, dass wir heute noch darüber erzählen. Und sie hat Zukunft. Es ist Gott selbst, der in dieser Geschichte auf uns zukommt. Dietrich Bonhoeffer berichtet einmal von einem Gespräch mit einem jungen französischen katholischen Pfarrer, in dem beide sich die Frage stellen, was sie in ihrem Leben eigentlich wollen. Der junge Priester beantwortet die Frage mit dem Satz: Ich möchte ein Heiliger werden. Bonhoeffer war von dieser Antwort sehr beeindruckt, widersprach aber und antwortete: Ich möchte glauben lernen. Der tiefe Unterschied beider Antworten sei ihm erst viel später bewusst geworden, bemerkt Bonhoeffer. Glauben lernen, so sagt er, bedeutet völlig darauf zu verzichten, aus sich selbst etwas zu machen, sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder. Dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Für den Zöllner Matthäus muss es ähnlich gewesen sein. Er stand auf und folgte Jesus. Er verließ alles, um sich auf Gott zu verlassen. Wir sind eingeladen, auch Glauben zu lernen, immer wieder. In die Schule des Glaubens zu gehen. Feiern wir immer wieder, was Jesus uns zutraut. Seine heilende Kraft. Und selbst als Gemeinschaft, in der nicht mehr zählt, was jemand denkt, was jemand kann, was jemand tut, wie jemand lebt, woran jemand scheitert oder schuldig wird, sondern nur der Ruf Jesu, die Einladung an seinem Tisch. Kommt, denn es ist alles bereit. Gott lädt uns ein. Auch heute. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen.
Thank you.
Gemeinsam wollen wir unseren Glauben bekennen und dazu aufstehen, wenn es möglich ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Hosanna in der Höhe.
der uns versteht. Er ist der Hirte, der uns behütet. Er ist der Herr, der uns den Weg zum Leben weist. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte wiederum und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Sende deinen Heiligen Geist, Gott. Verbinde uns und alle, die dieses Brot empfangen und aus dem Kelch trinken, in deiner Gemeinschaft. Lass uns eintreten in die Fülle des himmlischen Reiches und unser Erbe empfangen mit allen Heiligen im Licht. Vereine unser Gebet mit dem Gebet deiner ganzen Kirche, wenn wir jetzt mit den Worten deines Sohnes sprechen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Christe, du Lamm Gottes,
ihr Blut trägt die Sünden der Welt,
you.
Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Geht hin in Frieden, dieses Herrn.
Danket, danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich, seine Güte und Wahrheit währet ewig. Danket, danket dem Herrn,
Vollendung der Gaben.
Wir laden herzlich ein im Anschluss an den Gottesdienst zum Kirchcafé. Dann ist morgen um 15.30 Uhr der Bibelgesprächskreis mit Stadt im Thomas-Gemeindehaus. Am Mittwoch kommt der Mütterkreis zusammen im Thomas-Gemeindehaus. Und ein Hinweis auf die Abendgebete in der St. Andreaskirche, die sind ja montags, dienstags und freitags jeweils um 18 Uhr. Und am Mittwoch ist das Tessé-Gebet um 18 Uhr und am Donnerstag Friedensgebet um 18 Uhr. Am kommenden Sonntag ist kein Kinderkatechumenen-Gottesdienst, weil wir ja einen J- und A-Gottesdienst feiern, Gottesdienst für Jung und Alt. Dazu gibt es nach dem Gottesdienst hier noch einen Handzettel. Wir feiern nämlich Tauferinnerungsgottesdienst. Und der heißt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Der ist am kommenden Sonntag. Da werden Kinder eingeladen, die vor etwa 5 oder 6 Jahren getauft wurden. Und wir feiern auch eine Taufe. Dann schon mal ein Hinweis auf ein besonderes Datum. Und zwar die Baumpflanzaktion. Das ist noch ein bisschen hin, aber schon mal am Samstag Vormittag am 18. Februar, da soll es eine Baumpflanzaktion im Wiehengebirge geben. Das hatten wir ja schon einmal nahe der Innenstadt Lübbecke. Nachdem in den letzten Jahren der Borkenkäfer, Stürme und die Trockenheit in unserer Region ziemlich gewütet haben, soll mit vielen Leuten die Pflanzaktion fortgesetzt werden. Unter Anleitung von Förster Wolf sollen 1000 Setzlinge in den Boden kommen und die vorgesehene Fläche gehört zum Stadtwald. Also am Sonntag, Samstagvormittag, 18. Februar, ab 9 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz Königsmühle an der Ecke Berger Torstraße. Und ja, da hoffen wir, dass viele Leute zusammenkommen zu dieser Aktion. Dann bitte ich, sich zu erheben, wenn ich die Verstorbenen verabschiede. Zur letzten Ruhe geleitet wurden Herr Otto Westerkamp, Schopenhauer Straße 1. Er starb im Alter von 77 Jahren. Frau Helene Schaumburg, geborene Eppmeier, Pflegeheim Lefern, ehemals Ziegeleiweg 2, sie starb im Alter von 85 Jahren. Frau Helma Warnecke, geborene Kemper, Kirchplatz 3, sie starb im Alter von 96 Jahren. Wir wollen die Verstorbenen und ihre Angehörigen mit aufnehmen in unser Gebet und mit jeder Fürbitte gemeinsam sprechen, Herr, erbarme dich. Gott, im Abendmahl waren wir verbunden miteinander und mit dir in deinem Sohn Jesus Christus. Gehe nun mit uns auf den Weg, auf den du uns nun sendest. Dein Geist leite und stärke uns. Alles hat seine Zeit, Gott. Es gibt eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Wir denken an die Menschen, die in der letzten Woche beerdigt wurden. Wir denken an alle, die wir vermissen. Wir vertrauen sie dir an, dir und deiner ewigen Liebe. Tröste alle Traurigen, und sei du bei ihnen, um ihnen Zuversicht und Hoffnung zu schenken. Gemeinsam rufen wir, Herr, erbarme dich. Gott, wir leben alle von deiner Liebe, jeden Morgen neu. Und doch teilen wir die Menschen ein in solche, die uns nützen und solche, die wenig taugen. Wir bitten dich, bring uns zurecht, verändere unseren Blick und lass uns danach fragen, was andere von uns brauchen, statt danach, was sie uns geben können. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gott, wir leben von deiner Liebe, jeden Morgen neu. Schenke den Orten, an denen Gewalt herrscht, einen neuen Anfang. Schenke Verzweifelten wieder Hoffnung, Trauernden neues Glück, den Sterbenden einen Abschied in Frieden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gott, wir leben alle von deiner Liebe jeden Morgen neu. Wir bitten dich um ein gutes Miteinander in unserer Gemeinde, mit der katholischen Kirchengemeinde, in der weltweiten Kirche, in unserer Gesellschaft, hier in unserem Ort und überall. Behüte uns, leite uns, segne uns. Amen. Sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.